Eine Vorstufe braucht man ja hier nicht zu schreiben. Ne? Das ist ja so einfach plausibel für Sie, dass man zwei Themengegenstände klarstellen soll, zwei unterschiedliche Denksysteme oder Denkstrukturen oder zwei unterschiedlichen Autoren oder zwei unterschiedlichen hauptsächliche Themen, Textabschnitte, ja, auf alle Fälle. Zwei, sagen wir. Drei ist zu viel. Semantische Komparatistik und Semiotische. Jetzt muss man den genauen Kontext der beiden vergleichbaren Stelle aufmerksam verfolgen. Eine Textinterpretation, Quellen, ein Studien ist unentbehrlich. Und dann semantische Komparatistik. Gegeben ist ein simultanes Thema Subjekt, zum Beispiel Gottesfrage, Gottesbegriff. So, gegeben sind sicher in den beiden Texten die gleich klingende Wörter, Gott, Götter, sagen wir so, oder Absolutes, Unendliches, Schöpfer und so weiter. Aber was bedeuten diese Termini in den beiden gewählten Textabschnitten? Da braucht man sehr analytisch, präzise in den in jegliche Aussageweise hineindenken. Man darf sich damit hineindenken. Was zeigt sich mit dieses und jenes hauptsächliches Themensubjekt? Gegeben sind die gleichklingenden Wörter, schaut so aus, als ob die beiden Denksysteme, Strukturen, von Anfang an interkulturell vereinigt werden können, aber so ist es nicht. Da muss man genau hier einlesen, was das bedeutet. Und semiotische Komparatistik, so welche Umgangsweise hat der Mensch, haben die Menschen mit dem gewählten Hauptbegriff Gottes oder Absoluten, des Absoluten oder Schöpferwesen oder Götter, Göttlichen, Absolutes. Sagen wir, hier haben wir eine Klasse, eine Einheit von etlichen Termini, ausgewählte Termini. Es muss nicht immer wortwörtlich Gott sein, sondern in einem Kontext kommt das Absolute. Ja? Anderes Mal kommt das Schöpferwesen. Ja? Aber klar und eindeutig ist ja ohnehin, dass hier um das absolute Wesen, erstes Wesen, Schöpferwesen, Gottesbegriff und so weiter die Rede ist. Und dann, wir haben jetzt ja drei Vorgangsweise: Syntax, semantische Überprüfung, semiotische Überprüfung. Dann wird man sich damit hineindenken. So sagen wir, was ist das Absolute im Christentum und im Buddhismus? Das ist zum Beispiel das Themensubjekt, womit man sich hineindenken soll. Das muss, dieser Fokus darf vom Anfang an klar sein und bis zum Schluss muss diese Zielsetzung gehalten sein. Nicht ausschweifen in die Richtung oder in andere Richtung. Gegeben sind ja viele Daten, gegeben sind ja viele Anregungen, ja, verschiedene Interpretationsweise, aber das Thema darf man immer vor Augen halten. Und jetzt nimmt man klassische kontinentaleuropäische Philosophietexte, möglichst orthodoxe, maßgebende, über Gottesbegriff und die Beweismöglichkeit über das Dasein Gottes. Dann sage ich zum Beispiel Spinoza, Ethiker. diese Dreier Hauptbegriffe. Das ist wahrscheinlich das Adäquateste, wenn man zwischen Christentum und Buddhismus diese große Problematik erörtern möchte. Und dann, sagen wir mal, bei Eckhart Spinoza, ist eine lange Gottesbeweis, ja, bei Spinoza, dann ist er klar. Bei Spinoza ist vom Anfang an klar bestimmt, Gott ist Substanz, eine absolut unendliche Substanz, allumfassende Substanz. Gott schuf das Universum. Ohne Gottes Dasein bestehen keine Dinge auf dieser Welt. Diese Substanz ist eine Potenz, es ist eine Mächtigkeit. Also die Attribute Gottes sind viele, ja? Aber bei Spinoza ist ja ganz klar, dass jedes einzelne Attribut über das Dasein Gottes ausnahmslos in der Kategorie, ja, eingegrenzt werden kann, und zwar ein absolutes Sein, absolutes Substratum. Dieses Wort der allumfassenden Substanz. Und bei Descartes, wenn Sie besonders viertes Kapitel, Quatrième Partie, aufmerksam lesen, dann ist Gott ein solches, welches über unserer Möglichkeit und Grenze unserer Ratio hinausgeht, aber trotzdem uns ermöglicht, dass wir rationell, vernünftig und präzise, analytisch, geometrisch denken zu können. Und Gott ist sozusagen ein Gesetzgeber, dass wir bei verschiedenen geometrischen Figuren überall eine Gesetzmäßigkeit finden können. Ein geometrischer Beweis euklidischer Geometrie hat ein System, eine widerspruchslose, systematische, ganz komplette Einheit, worin überhaupt kein einziger allogischer Schwung oder überhaupt keine Widerspruch drin vorhanden sein können. Das ist von Gott. Gott hat dieses Gesetz geschaffen. Und wir entdecken durch unsere vernünftigen Denkaktus diese klare Gesetzmäßigkeit, konstruktiv klare Gesetzmäßigkeit. So Gott ist sozusagen ein Gesetzgeber, Gott ist selber Substanz, und in dieser Substanz ist eine Reihe von widerspruchslosen Gesetzmäßigkeit verborgen. So ist ja in der Neuzeit in Europa eine Reihe von Gottes Darlegungen und die Notwendigkeit seiner Existenz in der Philosophie klar erörtert. Das ist mal eine syntaktische Überprüfung. Und wenn man jetzt verschiedene Texte von nicht-christlicher, nicht-monotheistischer Religion einliest, die Textauswahl ist sehr viele, aber wenn Sie Pali-Kanon, schon ein wissenschaftlicher Text, ja, Pali-Kanon, nicht populärwissenschaftliche Naive, sondern von den namhaften Indologen oder Buddhologen verfasste Aufsätze, Steinkellner oder Frau Warner und so weiter. Glasenapp ist ja sehr, sehr alt, ne? Und in der unsrigen Generation gibt es ja viele gute Indologen. So, wenn Sie diese Texte hinschauen, dann ist ja klar, dass nirgends ein solches Gotteskonzept die Rede ist. Oder wenn Sie noch präzise diese Stelle aufmerksam machen möchten, da wäre man sagen, Padikanon. Ich habe hier doch diese fachspezifische indologische Termini gegeben. Darf nicht in der Indologie eingegrenzt sein. Man muss eine genaue Quelle hinweisen. Da ist schon diese Quelle notwendig. Das gehört auch zur europäischen Philosophie. Zum Vergleichen. Ja? Zum sinnvollen Vergleich der beiden Textstelle. Majjhima Nikaya 63. Sanhita Nikaya 56, da finden Sie konkrete Aussageweise darüber, dass das Dasein eines Schöpferwesens ein Gottesexistenz in personaler Form als solche nicht für buddhistische Lehre das Thema ist. Das ist aber keine aggressive Kritik, ne, gegen die monotheistische Religion, dürfen Sie sich gar nicht irren, ja, sondern eine sehr sanfte und sehr liebevolle Abgrenzung. Andere Religionen hatten gesprochen, andere Religionen vertreten, dass ein Schöpferwesen als solches zum Universum unbedingt notwendig sein sollte oder ohne ein solches Schöpferwesen eine Kosmologie gar nicht möglich sei und so weiter. Aber unsere Dharma, unsere buddhistische Lehre beschäftigt sich nicht mit diesen Themen. Das ist schon eine klare, abgrenzende Aussage, dass Buddhismus anders sagt, dass man nicht jene Position eines theistischen Seinskonzeptes vertritt, sondern eine andere Lehre vertritt. Das ist schon eine markante Aussage. So etwas darf man in der philosophischen Komparatistik aufmerksam machen. Also syntaktisch gesehen gibt es in diesem Pali-Kanon Frühbuddhismus und auch noch, wenn Sie noch neuere Quelle hinschauen möchten. Es ist bestimmt entlehnbar in den Fachbibliotheken der Begriff der Seele in der Religionswissenschaft. Erschienen in Würzburg 2002 oder mein eigenes Buch. Das ist für Sie eine näherste Quelle zum Begreifen dieser Sache. Also, im Buddhismus ist eine monotheistische Gottesvorstellung nicht einmal die Rede. Das ist syntaktisch überprüfte, konsequentes Resultat. Und dann zur Semantik. Ja? Zur Semantik. So, Götter oder das absolute Wesen, ein Schöpferwesen, so etwas kommen auch in den buddhistischen Texten, Kontexten, aber diese haben gemäß der buddhistischen Grundlehre eine ganz andere Konnotation gegenüber dem theistischen Text. So, das Zeichen Gottes lässt sich im Buddhismus entschlüsseln, dass man sich nicht mit diesen Begriffen intensiv zu beschäftigen braucht. Das ist anderes. Da ist ja ganz andere Grundlage, ne, des Denkens im Vordergrund. In den theistischen Religionen, Christentum, Theologie, kommt ohnehin ein semantisches Merkmal, dass das Dasein Gottes zum Erörtern, zum Überprüfen, zum Schauen, Anschauen aller Dinge eine unentbehrliche Voraussetzung ist. So wird im Prinzip besagt. Und dann beschäftigt man sich damit, warum Gott dieses Universum so und so gestaltet hat und warum wir solches Wesen als notwendig finden. Und diese Notwendigkeit des absoluten Seins Gottes ist ständig zum hauptsächlichen Thema jeglicher Diskurse aufgenommen. Im Buddhismus ist das nicht so. Wenn das so ist, dann ist in den buddhistischen Texten diese Wörtergruppe, Gott, das absolute Schöpferwesen und so weiter, mit einer ganz anderen Konnotation verbunden. Das heißt, mit kurzen, bündigen Aussagen, ich würde sagen, so etwas kann es geben, Gott, absolutes oder ein absolutes Seinssubstratum, kann es geben. Es kann geben, aber es kann auch nicht gegeben sein. Also eine definitive Aussage findet man nicht. Eine definitive Aussage findet man nicht, ob ein solches Wesen vorhanden sein muss oder ob es so etwas gar nicht gegeben sein sollte und so weiter. Sondern es kann geben, es kann auch nicht geben, aber darüber debattiert man nicht in unserer Lehre des Dharma. Das ist besonders, ja, so in dieser Vajjayanikaya und diese Pali Kanon Samyutta Nikaya ausführlich erörtert. Und wie Sie wissen, das hat einen klaren Grund. Wenn Sie dieses Kapitel meines Buches oder in dem Buch, ja, Figel Klein, Herausgeber, einen Beitrag von Steinkellner, einem berühmten Buddhologe, Tibetologe, hinschauen, da ist die Grundlage des Buddhismus, Frühbuddhismus so, dass Buddha jegliche behandelbare Probleme nicht auf einer Ebene der Transzendenz aufgehoben hat, sondern behandelbare Themen sind immer in der konkreten Realität, im real und im Leben. Das ist ein unwiderlegbares Merkmal zum Verstehen des Buddhismus, da sagt Buddha. Dies ist eine ganz bekanntes Analogiedenken mit dem Merkmal, mit dem Titel des giftigen Pfeiles. Ne? Manche von Ihnen wissen schon, aber ich wiederhole, Buddha sagte, ob das ganze Universum von irgendeinem notwendigen Wesen geschaffen worden sei oder nicht, ob zum Universum ein Schöpferwesen gehören muss oder nicht, ob ein Universum ein Anfang und Ende in der räumlichen Einheit und der zeitlichen Einheit gehabt hatte oder nicht, damit beschäftigen wir uns nicht in unserer Lehre damals, weil die Beschäftigung mit der metaphysischen Antinomie Aporie ist wenig hilfreich zum Retten und Erlösen der Menschen von ihrem unmittelbar gegebenen Phänomen des Leides. Das hat Buddha gesagt und da sagte, nehmen wir an, hier ist ein Mann, der vom giftigen Pfeil erschossen worden ist. Viele Leute versammeln sich und diskutieren sie ja. Von welchem Material ist dieses Giftmittel bestand und aus welcher Klasse, aus welchem Milieu dieser Mann gestammt hatte, wie alt ist er und was für eine hilfreiche Mittel dazu gegeben sein könne und so weiter. Diskutieren, währenddessen stirbt der Mensch. Buddha sagt, meine Lehre des Dharma dient dazu, dass man zuerst mal unmittelbar diesen giftigen Pfeil vom Körper des Erschossenen herausziehe. Erst dann kann man über das Mittel des Giftes und so weiter reden, aber vorher nicht. Da ist ja dieser praktische Primat des frühen Buddhismus die Rede. Und ob Gott existiert, warum dieser Mann erschossen worden ist, ob er von dem Gotteswillen dazu berufen worden sei und so weiter, irrtümlich, das ist nicht relevant. Da ist Gott oder absolute, unendliche und so weiter mit einer ganz anderen Semantik verbunden. Das ist klar. Und damit kann man die dritte Vorgangsweise überprüfen. Semantisches und Syntaktisches hängen mit der semiotischen Umgangsweise der gegebenen Begriffe des Menschen im engen Zusammenhang, so muss man sagen. Also das, was in der monotheistischen Religion und in ihrer Theologie als Absolutes gehalten ist, hat sozusagen quasi die Bedeutung verloren in den anderen Religionen, die nicht monotheistisch orientiert sind. So klar, analytisch darf man so sagen. Ja? Zwar hatten die Autoren der buddhistischen Texte ihre Aussageweise so formuliert in die Richtung, Gottes Dasein kann es geben, aber das kann auch nicht geben. So, das ist zwar nicht eine analytisch gesehen klare, eindeutige Verneinung zum Sein Gottes, so könnte man sagen, aber das ist sozusagen die von der Sprache und Kultur verbundene Etikette, eine Mentalität. Also damals hat der Buddhismus sicher nie mit dem Judentum oder Christentum in einer breiten Öffentlichkeit in Kontakt getreten, das ist klar, sondern gegeben war eine vorangegangene Religion, Hinduismus, Brahmanismus. Ja? So, Hinduismus, Brahmanismus stellte schon auf, dass ein absolutes Wesen, Schöpfer, kosmologisches Wesen, Brahman existiert. Ohne Brahman ist ein solches unendliches Leben von einem Leben zu einem anderen mit der Seelensubstanz Atman unmöglich. Der Buddhismus hat aber mit Bezug auf diesen Aspekt klar und eindeutig vom Hinduismus-Brahmanismus abgegrenzt. Das ist aber in jeder einzelnen Schule vom Buddhismus ein klares Merkmal. Auch wenn alle Autoren vom Buddhismus eine direkte Kritik am Brahmanismus, Hinduismus und an theistischer Religion bewusst verzichtet habe, sondern sehr weich formulieren sie, so etwas kann es geben, es kann aber auch nicht geben. Wortwörtlich kann man drüber tausendmal debattieren, aber diese Debatte gehört nicht zu unserer Lehre. So, das ist eine typische Aussageweise, dass dieser Buddhismus an sich immer zur Stiftung der Friede, zur Stiftung des Friedens einen Beitrag gegeben hat, sodass eine unnötige Debatte gegen Debatte, unnötige Haarspalterei, unnötige Wortglauberei bewusst aus dem Kreis des buddhistischen Denk- und Vorgangs, Handlungsweisen abgegrenzt hatte. Aber trotzdem hat Buddhismus seine Konsequenz in allen Schulen, egal ob das tibetische oder Theravada-Schule oder Zen-Schule, eine gemeinsame Konsequenz hat die buddhistischen der Religion vom Altertum bis hin zum Heute gezogen. Und zwar in der Art, was ist nun das Absolute in der buddhistischen Religion, ihrer Erkenntnis und Lehre, wenn kein Dasein von Schöpferwesen, keine Existenz von Gott, keine Existenz eines absolut positiven Schöpfer als solche die Rede gewesen ist. Also von Seiten der fundamentalen Theologie oder dogmatischen Theologie vom Christentum her gesehen, da ist, schaut so aus, als ob buddhistische Lehre so eine lauter an praktischem Primat orientierte, so ad hoc Lehre, lauter Erfahrungssache, lauter individuelle, einzelmenschliche Erfahrung und die davon als darstellbare Lehre. Dazu fehlt ja eine konstruktive Theologie sowohl als auch ein konstruktiver Aufbau einer Erkenntnislehre. So schaut aus, von Seiten der Theologie oder dogmatischen Theologie ausgesehen. Oder von Seiten der analytischen Philosophie aus gesehen, scheint so, als ob Buddhismus lauter Erfahrungslehre, bloße Lehre oder bloßes Predigt vertreten hatte, wobei gar keine theoretische widerspruchslose Klarheit, Widerspruchslosigkeit gehören könne. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Dann muss man es also wirklich klar fokussieren, es gibt keine Omnipotenz oder Gotteswesen in den buddhistischen Kontexten, die Rede. Aber die Lehre Buddhas, die Lehre des Buddhismus, lebt auf. Und zwar mitten im Leben, bei jeder Ortschaft, bei jeder Situation, bei jeder zeitlich bedingten Ortschaft. Und da muss schon eine absolut maßgebende Regel geben. Absolut maßgebende Regel ist der Dharma. Und Dharma ist nicht Gotteswesen, sondern Ordnungssystem, Ordnungen, Ordnungsstrukturen, der zum Halten der einen Wahrheit. Dharma ist sozusagen eine absolut maßgebende Denkansatz. Dharma. Anstelle, an die Stelle Gottes kommt das Dharma, ein ordnungsgemäßes Universum, ein ordnungsgemäßes Universum, eine Alleinheit zum Umfassen, zum Umfassen, zum Darstellen einer allumfassenden Wahrheit, eine gesetzmäßige Wahrheit, aber ist nicht mit personalen Wesen verbunden. Was ist nun das Absolute? Also Dharma ist wieder eine abstrakte Kategorie, wenn man so und so spricht. Doch ist so, Buddhas Dharma, da muss man philosophisch den Kontext einlesen. Buddhas Dharma lebte in jeder gegebenen Ortschaft, in jeder gegebenen Zeit und in jeder gegebenen Situation zwischen Buddha und zu seinem Gesprächspartner. Gegeben war immer eine real untische Ortschaft, eine bestimmte Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung des leidenden Menschen und dem gegenüber steht Buddha. Gegeben ist diese absolute Realität. Dass ein leidender Mensch vor dem Buddha ist und dass Buddha ein Netz zum Heilsamen Umorientierung für diesen leidenden Menschen schaffen wollte. Und da hat Buddha sich beteiligt an diesem Ort, an dieser Ortschaft, an dieser gegebenen Zeit und an der gegebenen Realität, Situation. Da gibt es überall ein absolutes Jetzt und Hier. Absolute ist nicht ein gesetzgebendes Schöpferwesen Gott, ist nicht auch nicht das Absolute, eine absolute Substanz von Gott als Omnipotenz, sondern die Realität, die Gegebenheit, die Situation, die Ortschaft und die Zeit, Zeitlichkeit, Ortschaft und Situation. Dies ist eine Urfaktisch, die man nicht wegtun kann, dass man nie negieren kann. Buddhas Dasein, sein Gesprächspartner und ihre Verbindung zu jeweiliger Zeit, zur jeweiligen Ortschaft und zu jeweiliger Situation. Und dass man sich gemeinsam an dieser Einheit von Zeit und Situation beteiligt. Gegeben ist dieses Menschsein und ihr Netz, ihre Koexistenz und ihre Begehrung nach einem heilsamen Leben, nach einem Erlösen, nach einem Weg zum Erlösen vom Leid. Das ist das Absolute. Dann ist ein drastischer Paradigmenwechsel im Begriff, in Betracht, was ist ein Absolutes? In der monotheistischen Religion ist das Absolute Omnipotenz, Schöpfer, das Gesetzgebende. Und hier in den anderen Religionen vom nicht-monotheistischen Charakter ist das nicht so. Ein solches Wesen ist freigehalten, offen gehalten. Es kann so etwas geben, aber auch nicht geben. Also beschäftigt hat man sich immer mit der gegebenen Realität. Also davon aus, ja, können wir diese komparatistische Reflexion in die Richtung aufbauend konstruieren. So, wenn wir jetzt diese semantischen Unterschiede, semiotische Unterschiede, syntaktische Unterschiede bloß aufgezählt haben und damit stehen bleiben würden, dann ist wieder eine bloß analytisch orientiertes Denken, eine bloße Aufzählerei. Damit trennt man wieder den Buddhismus und das Christentum weit auseinander. Die beiden Religionen haben so viele Unterschiede in Semantik, Syntax und Semiotik, sodass man die beiden gar nicht auf der gleichen Ebene zum Diskurs bringen könne. In die Richtung gingen manche analytisch, sehr analytisch denkende Denker. Das ist aber nicht produktiv. Nicht produktiv. So, ich würde dazu sagen, so, gegeben sind sicher differenzierbare, differenzierte Auffassung zu jeglichem einzelnen Begriff, ja, aber sie sind jetzt an einer Tangente. Buddhismus, Christentum sind an einer Tangente. Sie sind doch am Berührungspunkt. Und betrachtet man dieses ganze Phänomen der globalisierten Welt, dann ist eine Trennung unmöglich. Eine bloße Isolation und Trennung von einer Kultur, eines Gesellschaftsphänomens gegenüber dem anderen, nicht möglich. Also die beiden beteiligen sich am simultanen Problem an den Tangenten. Also das absolut Wichtige ist bei Buddhisten die Gegebenheit in der Realität im Hier und Jetzt. Und wenn Christen, Theologen zu dieser Diskussion kommen, dann sagen die Leute auf alle Fälle, dass dieses Jetzige, ja, dass diese absolute Jetzt muss begründet werden. Von dem, der Notwendigkeit des absoluten Wesens von Gott oder von Schöpfer, also kausallogischen Grund, allfälliger Gründe. Dann muss man jetzt wirklich fragen, was ist nun eine gemeinsame für unsere Diskussion? Wohin geht unsere Ethik zum heilsamen Leben? Dann können wir so orientieren, also Theologiedebatte und Theologenbehauptung, darf man, egal ob man Theist oder Atheist ist, wirklich buddhistisch, ja, sowohl gegeben sein als auch nicht gegeben sein, für sie darf man einen freien Raum offen halten, weil Buddhismus ist nicht ein dogmatischer Atheist, sondern Buddhisten orientieren sich daran, welche ertragsreiche Diskussion von hier und jetzt, von dieser Gegebenheit mit Christen und Buddhisten gemeinsam entwickelt werden kann. Was für einen Ertrag können wir von dieser beschränkten Ortschaft holen? Also diese beschränkte Ortschaft hat unbegrenzte Fülle, aber leider übersehen wir oder leider verpassen wir auf die Möglichkeit, wenn wir zu diesem punktuellen Diskussion, ob Gott gegeben sein soll oder nicht, oder ob Gott wirklich eine transzendente Omnipotenz sei oder nicht eine solche sei, oder ob Gottes Dasein am ehesten auf der transzendenten logischen Ebene, wie bei Kantischen, durch und durch diskutiert werden muss. Also in die Richtung gehen die Diskussionen von Theologen immer bei diesem interreligiösen Dialog von Buddhisten und Christen, sodass die ganze gegebene Ortschaft niemals in eine fruchtbare Diskussionsresultate, niemals in die Resultate von ertragsreichen Diskussionen eingegangen sind, sondern immer eine Debatte und Teilung, also Dividierung, davon aus kommt nichts. So, ich würde dazu sagen, ob das absolute Wesen jetzt substanziell oder nicht substanziell, christlich, abendländisch oder buddhistisch, östlich dargelegt wird, was ist nun ein gemeinsames Absolute? Ein gemeinsames Absolute sei ein heilsames Leben, ethisch gesagt, religiös gesagt und praktisch gesagt, ist die Basis hiervon dieses Netz der menschlichen Beziehung, dieses Netz der Kommunikation. So dass diese Diskussionsebene niemals in die Richtung einer bloßen Dividierung verlaufen darf, niemals in eine Isolation von einem Denkkonzept gegenüber dem anderen hinlaufen sollte. Eine Dividierung gibt es, Divergenz gibt es, eine starre Negation gibt es, aber von der Negation aus können wir noch ein Stück weiter fragen. Gottes Dasein kann es nicht geben oder kann es geben. Aber ein absolutes, ein Modus, ein maßgebendes, ein gemeinsamer Denkvorgang, eine gemeinsame Ausgangsposition darf jetzt gehalten sein. So eine sehr wichtige Haltung einer umfassenden Ebene zum Aufbau einer globalen Ethik. Also in die Richtung darf eine philosophische Komparatistik laufen. In die Richtung muss der Diskurs aufgebaut werden. Also von der buddhistischen Reflexion beleuchtet oder angeregt, dürfen auch die Anschauungsweise und Denkweise von Seiten der christlichen Religionswissenschaftler und Philosophen und Theologen umgewendet werden. Dass eine absolute, notwendige Substanz als solche, die für die Theologiediskussion unentbehrlich gewesen ist, nicht unbedingt auf der Ebene der Transzendenz gehalten sein kann, und zwar in einer anderen Religion. Also Substanz, das ist unentbehrlich im Christentum. Ja? Und das darf man so lassen. Ja? Man darf diesen Substanzbegriff keineswegs von den christlichen Religionen, ihrer Theologie, beseitigen. Das ist nicht möglich. Gottes Dasein kann man auch nicht beseitigen. Wenn man so etwas tut, das ist sozusagen eine absolute, so unproduktive, absolut unproduktive Negation des Christentums überhaupt. Da kann man überhaupt keine furchtbare Diskussion beginnen. Da muss man so sagen, Substanzwesen als solche, das was von den Theologen die Rede gewesen ist, ja, das ist nicht bei Buddhisten gegeben. Das heißt wieder nicht, dass Buddhisten überhaupt keinen haltbaren Punkt zum Festgreifen und Begründen ihrer Wahrheit gehabt hatte. Sie verzichten auf die Terminusverwendung von Substanz. Das ist bei Buddhisten wirklich die Regel. Ja? Buddhisten verzichten auch auf die Erwähnung vom Ich, ja? Absoluten Ich oder absoluten Selbst, ja? Oder substanziellen Selbst. Ja? Diese Terminusverwendung ist irritierend. Also das, was dieses genannte Terminus, das, was dieser genannte Terminologie eigentlich beinhaltet hat. Wenn Buddhisten Anatma, nicht ich, nicht selbst, ohne Substanz, ohne Absolutheit, ohne Schöpferwesen als solche gesprochen hatte, da hatten sie immer darauf bezogen, da haben ihre Diskurse immer darauf hin bezogen, und das, was man in der europäischen Philosophie und Theologie immer mit den Termini von Gott, Substanz, Ich, Selbst, eine absolute, unwiderlegbare, so perennierende Wahrheit als solche genannt hatte. Buddhisten sprechen diese Ebene mit einer wirklich entgegengesetzten Termini und dementsprechend entgegengesetzten Aspekten. So wenn Buddhisten Anatma, nicht ich und so weiter, gesprochen hatte, dann ist das geredete, das gesagte Thema schon ein Ich-Begriff, aber bezogen auf ihr eigenes real-ontisches Dasein, ihres Ich im unmittelbaren Hier und Jetzt. Nicht jene transzendental-logische Ich-Begriffe, wie bei Fichte. Also gesprochen wurde schon eine umkreisende oder sehr naheliegende Themenfelder zwischen den beiden. Also bloß isolieren ist einfach, aber damit verstößt man sich gegen diese globale Erscheinung des Gemeinsamen, der gemeinsamen Existenz, gemeinsamen Nebeneinander, der gemeinsamen Austauschmöglichkeit von Kulturen und den unterschiedlichen Hintergründen der Geistesgeschichten. So, dann braucht man schon bei jeglicher Terminusverwendung eine gewisse Bandbreite halten. Semiotisch gesehen brauchen wir schon eine gewisse Bandbreite halten. Das ist so notwendig. Egal, ob das man es Interkulturalität nennt oder komparative Denkmethode nennt. Diese gewisse Bandbreite bei jeglichem einzelnen Terminus, das darf man so halten. Das, was man in der analytischen Philosophie noch viel präziser, viel, viel präziser als transzendentale Philosophie, also analytische Philosophie, Leute definieren jegliche einzelne Kategorie viel, viel präziser als die bei den transzendentalen Philosophen. Das ist für die analytische Philosophie die Stärke, aber wenn man dieselbe Präzisität, ja, in die Richtung dieser komparativen Denkmethode oder in die Richtung der interkulturellen Phänomenologie einbringt, da ist die Debatte von Grund auf erschüttert. Das ist nicht mehr möglich, weil kein einziger Terminus richtet sich wirklich zu einem zum selben Themenpunkt. Themenpunkt, sage ich. Ne? Themenfeld, ja, wenn es um ein Themenfeld handelt, kann man schon ja sagen. Gott, sagt man im Christentum. Kein Gotteswesen, kein Schöpferwesen, so sagt man im Buddhismus, sondern Dharma. Aber Dharma und Gott umkreisen ein sehr ähnliches Themengebiet. Themengebiet. Sehr ähnliches Themengebiet, aber von den ganz unterschiedlichen Fokussierungen. Also wenn Gott bei Christen und Theologen geredet wird, dann muss dieser Gottesbegriff schon klare Defizite, Aussage, Glaubenseinheit und die Notwendigkeit der Existenz Gottes klar präzisiert werden, klar begründet werden, Aussagelogik. Hingegen wird ein solches Wesen bei Buddhisten von den anderen logischen Vorgangsweise beleuchtet. So, sie gingen davon aus, ob man Gott aufstellt oder nicht Gott aufstellte. Lasst uns beide probieren. Wenn Gott als solches gegeben sein könnte, muss jegliches einzelne Ding alle von Anfang an determiniert sein. Können wir aber eine solche deterministische Erscheinung in der Empirie wirklich einsehen? Eigentlich nicht. Es gehören lauter Akzidenzen. Und ist das auch von Seiten Gottes gegebene absolute Wille? Und kann man so einen Wille bekräftigen, bestätigen, ob das so etwas gegeben sein kann? Dann kann man wohl Nein sagen, von der buddhistischen Sicht her. So etwas kann in der theologischen Debatte natürlich behauptet werden. Aber in dem Phänomen der Empirie vom Leid kann man es auch nicht bekräftigen, auch wenn Gottes Dasein bekräftigt wird. Gibt es das gegebene Leid als Leidphänomen? Egal, ob man Gott spricht oder nicht Gott spricht. Daher hat Buddha diese Debatte abgegrenzt von seiner Lehre. Egal, ob von Gott abhängig oder nicht abhängig, ob man von Gott gebunden oder nicht gebunden, gegeben ist dieses Phänomen des Leidens. Gegeben ist das Phänomen der Verwirrung. Gegeben ist das Phänomen der lauter Unwissenheit. Und die ganze Ursache liegt im Menschen. Dass jeglicher einzelne Mensch mehr oder minder dazu geneigt hat. Durch die Gedachtheit, durch die Aussage seines eigenen Denkens, eine Wahrheit immer feststellen und dies verabsolutiert. So denkt man im Buddhismus. Das ist eine ganz andere Denkvorgangsweise. Also diese Präzision, das ist eine Determination, der einen absoluten Wahrheit. Eine absolute Wahrheit kann man hypothetisch vorstellen mit dem Begriff des Dharma, aber dieses Dharma wird im Buddhismus mitten im Phänomen der Realität angeschaut, aufgegriffen. Und dieses Phänomen ist eigentlich nicht mit einer bestimmten einzelnen Theorie so absolut, absolut umfassbar. Also es gibt auch Phänomene, die nicht bloß von der Analytik bewältigt werden kann. Es gibt auch die Phänomene, die nicht bloß von der transzendentalen Logik bewältigt werden kann. So, gegeben ist das Problem auf das Leid, Unwissenheit. Und dieses Problemgebiet wird im Buddhismus stets bezogen auf die gegebene Realität behandelt. Also Absolute ist stets dieses Gegebensein, egal ob man Gott oder nicht Gott spricht. Also diese Vorgangsweise ist sicher für die Theologe eine gute Anregung, wie weit die christliche Religion und Theologie eine Bezugnahme auf die gegebene Realität verweisen kann. So, in unserer Zeit sind wir ständig abgelenkt von den ständigen Signalzeichen. Und dann ist unsere Reflexion, unsere Konzentration gestört. Dass wir wirklich präzise auf ein bestimmtes Themensubjekt konzentrieren dürfen. Und dazu ist stets ein Störfaktor da. Und dass dieser Störfaktor auch zum Phänomen, zum Diskussion, zum Phänomen unseres Problems hinnehmen, dies akzeptieren und dann unsere Diskussion auf die Richtung lenken können. Nicht? Das ist die Stärke dieser Anthropologie, der buddhistisch orientierten Denkvorgangsweise. So, dass unsere Konzentration stets erschüttert wird von der Außenwelt und von dieser Flut von Information. Wozu sind wir? Ne? Wozu sind wir im Hier und Jetzt da? Ob wir ständig nur Signalzeichen von informatorischen Außenwelt hinnehmen und davon aus keine Erkenntnis beitragen können, oder ob wir mit diesen diversen Störfaktoren doch dafür bemühen, dass wir uns dafür bemühen können, eine Klarheit, Transparenz und Stille, eine Klarheit des Geistes aufbewahren dürfen. Zum Beispiel mit der Problematik Christentum und Buddhismus. Was ist das Absolute? Absolute ist sozusagen dieses Jetzt und Hier. Dieses Jetzt und Hier. Das ist egal für Christen, egal für Buddhisten, eine Gegebenheit. So, das ist ein bisschen lang geworden und ich möchte jetzt kurz, konkret ein bisschen weitergehen. Vielleicht dazu ist die Zeit zu kurz, aber ich versuche es. Ja? So, zum Begriff vom Leben und Sterben. Leben, Sterben. Ich habe drüber in Prag gesprochen. Und das war das Thema von Heidegger und Dogen. Ja, obwohl Heidegger jetzt nicht in dieser Vorlesung zum Hauptthema gekommen ist, darf man schon als ein gutes Beispiel diese Thematik Ihnen im Umriss vorstellen. Ist ein Abschnitt seiner Zeit, Heideggers, ziemlich am Anfang. Und ich habe diesen Band selber übersetzt und sollte in meiner Mappe vorhanden sein. Geheime Überlieferung Shogogenzo, Band Shoji, das heißt Einheit von Leben und Sterben. Also, weil die Zeit eingeschränkt ist, muss ich vieles auslassen und nur wichtigste Point hier klar markieren. Sein und Zeit, das ist der Frühwerk von Heidegger. Markante Themenschwerpunkte im Frühwerk und Spätwerk ein bisschen unterschiedlich betont wurden, aber trotzdem, Heidegger'sche Denkstruktur hat einen eindeutigen Grund, ja, dass die Vorstellung zur Methode einen gewissen Gegensatz zu unserem Dasein in der Welt ausmacht. In der Welt sein. Unser Sein ist ein In-Sein. Wir sind befindlich in der Welt. Wir sind befindlich in der räumlichen Gegebenheit. Wir sind befindlich in der gegebenen Zeit, im gegebenen Strom der Zeit. Wir sind ein In-Sein in der Welt. Ja, so berühmte Kategorie, Begrifflichkeit von Heidegger, das in der Welt sein als solches, ne, kommt zum Frühwerk Heideggers sehr oft im Vordergrund. Und da ist das Phänomen der Zeitigung die Rede. Phänomen der Zeitigung, dass unser Bewusstseinsstrom stets mit diesem Strom, vorwärtsgehenden Strom der Zeit, unterwegs sind. Wir sind mitbewegt mit dem Strom der Zeit, die Zeit vergeht. Ne? Die räumliche Seiende sind mitbewegt, unser Bewusstsein sind ebenso mitbewegt. Und man weiß, dass dieser Strom gar nicht rückgängig machbar ist. Dass unser Sein, Dasein, unser Dasein als in der Welt sein, von Minute, zum Tode fortschreitet. Eine Möglichkeit zum Tode ist schon, ja, in diesem Gedanken, in dieser Gesinnung oder in dieser Besinnung mit eingeschlossen, dass das Sterben ist immer noch nicht Tod, ist noch ein Phänomen, das noch nicht gekommen ist. Tod ist noch nicht gekommen, gar nicht gekommen gewesen. Aber als Ende des Daseins, in der Welt ist die Möglichkeit zum Tode immer da. Ne? Also Heideggerianer betont diesen Punkt, ja? Dass Heidegger einer der ganz wenigen, also seit Kierkegaard einer der ganz wenigen Denker in der europäischen Philosophiegeschichte gewesen ist, der über dieses nichtendes Moment des Todes, ja, in eine phänomenologische Daseinsanalyse aufgenommen und behandelt hatte. Das ist allgemein plausibel, allgemein anerkannte Position der These. Ja. So, da sagt Heidegger, Tod ist eine immer noch nicht, ist aber eine bevorstehende Möglichkeit. In unserem Dasein. Bevorstehende Möglichkeit. In unserem Dasein. Praktisch, konkret. Gesagt, wenn wir den Tod als eine bevorstehende Möglichkeit des Endes unseres Daseins vorstellen, dann sehen wir an, schauen wir an, diese beiden Möglichkeiten. Da einerseits orientieren wir uns daran, den Seinsgrund aufzufassen, dies zu beleuchten, dieses Begriffliche klar aufzustellen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns an diesen Gegensatz Tod stoßen würden, da öffnet sich dieses Sein mit seinem. Abgrund, das ist typisch heideggerianischer Terminus, Abgrund mit Bindestrich, Abgrund. Der Seinsgrund und Abgrund, ja, sind beide, ja, in einer Berührung. Also so ist bei Heidegger. Unser Dasein ist eine bevorstehende Möglichkeit zum Tode. Und wenn wir jetzt davon aus einfach schließen, dass bei Dogen der Tenor vom Shogogenso im geheimen Band Shoji, nicht Shoji, sondern Shoji, Shoji, so wie englische Ji, Einheit von Leben, Sterben die Rede ist, könnte man vielleicht sehr übereilt sich daran schließen, dass Heideggersche Denkweise eine ganz bedeutsame, zusammenknüpfende Momente mit Dogen eröffnet hatte, sodass phänomenologische Ontologie Heideggers dogensche Gedanke, Zen-Philosophie mit einschließen oder mit integrieren kann. Dann ist so, ja, da ist diese Komparatistik jetzt ein bisschen in Abwege geraten. So, wenn man jetzt, ja, syntaktisch die beiden Kontexte, egal im Original oder im Übersetzen, vergleicht, dann ist ganz plausibel, dass folgende Aussageweise, diese ausschlaggebende Aussageweise, bevorstehende Möglichkeit zum Tode, niemals bei Dogen, auch in den anderen Bänden, niemals zum Hauptthema gekommen ist oder nirgends erwähnt worden ist. Dann ist eine Zusammenknüpfung von Heidegger und Dogen, Leben, Tod als eine Einheit, eine sehr, sehr übereilte Hypothese, die noch nicht in allen Teilen bewiesen worden ist. Syntaktisch überprüft hat Dogen nirgends in seinem Shogogenso eine solche Kategorie gesprochen, dass Tod eine bevorstehende Möglichkeit, ne, des Endes unseres Daseins ist und dass unser Dasein eine bevorstehende Möglichkeit zum Tode sei. Kommt nie vor. Sondern schaut ganz genau, Leben, Tod, wenn Heidegger diese beiden Wörter, egal, im Frühwerk oder im Spätwerk erwähnt, dann ist der Tod ein duales Phänomen, das was nach Ende dieses Daseins gekommen ist. Das was gegenüber unserem lebenden Leben steht, als ein Abgrund, ja, als ein Abgrund des Lebens bevorsteht. Und in der Vorstellung steht die Möglichkeit des Todes bevor, aber dieser Tod ist klar abgegrenzt gegenüber dem Seinsmoment. Und diese Vorstellung ist bei Dogen gar nicht der Fall, sondern wenn er Shoji spricht, das ist buddhistischer Terminus, ja? Shoji, das ist Leben. Das erste ist das Leben. Das zweite Zeichen, Sterben. Die beiden sind in einem Terminus. Wenn man Shoji spricht, Leben, Bindestrich, Sterben. Die beiden sind untrennbar. Also, der Tod kommt nicht nach Ende des Lebens, sondern von Atem zu Atem gehören die beiden Kategorien, Leben und Tod, Leben, Sterben, in einem Zusammenhang. Also diese vorausgesetzte Vorstellung zum Leben und Sterben ist bei Heidegger und bei Dogen total unterschiedlich. Das kann man nicht überinterpretieren. Warum? Also man kann ja zum Beispiel versuchen, ne? Also, versucht man, dass Heidegger und Dogen unbedingt in einen Einklang kommen könnten, ja? Dann versuche ich zum Beispiel. Bei Heidegger ist der Tod schon, ja, in unserer Jetzt und Hier Vorstellung mit integriert. Ja? Tod ist ein Ende, ein mögliches Ende, vor, ein mögliches Ende unseres Daseins, und unser Dasein ist eine bevorstehende Möglichkeit zum Tode. In der Weise integrieren wir schon als Heidegger-Kenner Tod, den Begriff des Todes, mit unserem Dasein zusammen. Da würde ich sagen, dann ist ein ganz präziser und begrifflich markanter Punkt von Dogen unter allen buddhistischen Denker quasi sehr übereilt, übersehen worden. Und zwar bei Heidegger. Dieses Anschauen zum Abgrund des Seins, dieses Anschauen und Vorstellen des möglichen Todes über das mögliche Ende des Daseins stets mit dem Gefühl von Angst verbunden. Das steht schwarz auf weiß klar, besonders im Frühwerk, Angstproblem. Und diese Angst vor dem Tode, ja, weil der Tod ist noch nicht gekommen, das ist eine Kategorie, noch nicht sein. Aber in unserer Vorstellung ist ja als Möglichkeit des Ende des Daseins aktuell. Und weil dieser Tod noch nicht gegenständlich geworden ist, dann ist dieser Tod gegenstandslos. Und auch, kann man sagen, unser Dasein als in der Welt sein ist stets mit dem Strom der Zeit unterwegs. Die Zeit bewegt sich und unser leibhaftiges Dasein mit Bewusstsein bewegt sich mit. Die Zeit zeitigt. Unser Dasein, personales, leibhaftes Dasein, ist ebenso. Wir sind ein zeitigendes Wesen. Zeit zeitigt sich und unser Dasein mit Leib und Bewusstsein ebenso. Das heißt, dass wir von Minute zum Tode nahe treten. Und da haben wir Angst, ne? Aber diese Ursache der Angst, angsterregende Momente sind nicht jenseits, sondern in uns vorhanden. Unser Dasein und dieses Mitsein der Zeit macht sozusagen eine kausallogische Ursache unserer Angst. Kausallogische Ursache der Angst liegt in uns. Gegenstand der Angst ist nämlich dieses Bewusstsein, dieser Leib, diese so Mitbewegtheit von unserem Leib mit der Zeitlichkeit. Also die Ursache, kausallogische Ursache zum Beängstigen ist in uns. Daher, sagt Heidegger, eine bekannte Aussageweise. Angst ändert sich, eine gegenstandslose Angst. Und jetzt darf man wieder, klar, Dogen hinschauen, verschiedene Textabschnitte, egal ob das eine geheime Überlieferung oder eine orthodoxe Überlieferung ist. Da kommt niemals dieses Problem Angst zum Thema von Shogo Genzo. Das muss man wirklich zur Kenntnis nehmen. Warum kommt bei Dogen dieses Problem, die Angst vor dem Tode, nie zum Thema? Das ist ein interessantes, philosophisch gesehen, ein interessant diskutables Thema. Und das kann man nicht von Anfang an mit Heidegger'schen Daseins zum Tode mischend zum Diskurs geben. So, als Mensch zu sein, hat jeder mehr oder minder Furcht oder Angst vor dem Tode. Also Furcht und Angst ist bei Kierkegaard und bei Heidegger unterschiedlich behandelt. Ja, das ist eine phänomenologisch sehr präzise Diskussion, aber drin kommen wir jetzt nicht. Ja? Sondern Furcht oder Angst, jetzt allgemein gesprochen, das kommt nicht in diesem Band vom Shogo Genzo. So, warum? So, Angst gibt es zu jedem einzelnen Menschen, das ist klar, aber Buddhismus hat schon dieses Problem der Angst ganz am Anfang seiner prinzipiellen Lehre bewältigt. So, das heißt, Buddha hat in dem Samyutta Nikaya oder Mahajima Nikaya, in dem Pali Kanon, überall gesagt, das ganze Leben ist das die Masse vom Leid. Geburt macht Schmerz aus, Geburt ist Leiden, Alterung ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leid. Überall ist ein Leid. Und vor einem leidhaften Phänomen hat man natürlich Angst. Das ist vom Anfang an ganz klar in den vier edlen Wahrheiten buddhistischer Religion, egal in welcher Schule, ganz klar. Das ist das Samyutta Nikaya. Problem von Angst gehört schon zum Prinzip des menschlichen Lebens und zum Prinzip der buddhischen Lehre, Buddhismus zum Weg eines heilsamen Lebens. Angstproblem ist schon ganz am Anfang im Vordergrund. Braucht man nicht noch einmal, ne, überall Angst, Angst, Angst zu sprechen, sondern der Frühbuddhismus hat schon dazu einen heilsamen Weg vorgeschlagen, und zwar durch die Lehre der vier edlen Wahrheiten. Jetzt brauche ich nicht jegliche Einzelheit, jetzt präzisieren, ja? Sondern mit Bezug auf Dogen. So, Nirvana ist jetzt ganz kurz gesagt ein Überwindungsweg des Problems vom Leid und der gegenstandslosen Angst. Und davon aus hat Dogen seine Zen-Philosophie entwickelt, und zwar, ich mache es kolloquial, ja? Zu einem Laie hat Dogen sehr verständlich gesprochen. Jeder hat natürlich, nicht, ein solches Leidphänomen. Also das ist unausgesprochene überall mit impliziert. Jeder hatte vor dem Ende des Lebens eine Angst, aber denke mal ganz klar, Leben, Sterben, dies ist vom Anfang an in unserem Leben, in unserem Leib, in unserem Bewusstsein überall mit integriert. Sobald das Leben begonnen hat, hat dieses Leben kein bloßes Leben. Sondern Leben und Sterben ist immer in einer Integration. So vom Atem zu Atem schreiten wir voran zum möglichen Ende, ja? Aber da ist unser Dasein gar nicht eine bevorstehende Möglichkeit zum Tode, sondern von Minute zu Minute, von Atem zu Atem, erleben wir schon Tod. Lebendes Moment einerseits und sterbende Moment auf der anderen Seite. Und zwar durch die Lehre der Zeit auf. Zeitauffassung. Jedes Moment jeder Augenblick hat dieses Kontinuum. Das ist für Buddhismus eine allgemein gültige Lehre, dass diese Zeit nicht linear, kontinuierlich bis hin zum Tode mit dem Seinsmoment, Seinselement, durch und durch fließt, sondern das ist überall gebrochenes Kontinuum. Ein Augenblick entsteht, verweilt und verschwindet, entschwindet. Also das Moment zum Sein, zum Aufleuchten, kurz aufhalten, anhalten und dann verschwinden ins Nichts. das geht immer ins Nichts. Das geht immer ins Nichtseinsmoment. Ein Moment zum Tode geschieht in jedem Hier und Jetzt. Das ist bitte wirklich ein ganz markanter Unterschied. Ja? Also bei Heidegger ist ja so, ja, wir sind eine bevorstehende Möglichkeit zum Tode. Ja? Oder können wir in der Vorstellung ein mögliches Tode, eine Möglichkeit zum Tode immer, ja, so vergegenwärtigen, indem wir einen Abgrund des Seins vorstellen. Ein Abgrund. Einerseits Seinsgrund und auf der anderen Seite ein Abgrund zum Sein. Das ist immer eine Vorstellung über einen möglichen Tod am Ende des Lebens. Da ist die Vorstellung linear, kontinuierlich. Im Buddhismus bei Dogen ist das gar nicht so. Dieser Abgrund, ja, Abgrund, das ist ein bisschen heideggerianisch oder buddhistisch, dieses Entschwinden, Entschwinden, ins Nichts zurückgehen, das geschieht. Das ist keine Vorstellung, sondern geschieht von Minute zu Minute, von Atem zu Atem. Dann erleben wir schon mitten in dieser Zeitströmung ein Leben, Tod, Tod, Leben, Sterben, Leben, stetig in unserer Erfahrung mit. Wir beteiligen uns stetig an dem Faktum. Das ist keine Vorstellung. Unser Leben und dieser Zeitstrom ist ja keine linear unendliche, gerade fortschreitende Richtung, sondern es geht ständig ins Nichtssein. Ständig ins Nichts. Da kann man wirklich so denken. Wir können uns einerseits festhalten. Wir sind noch nicht tot, aber drin, in unserem noch nicht gestorbenen Dasein, haben wir beide Momente impliziert haben wir beide Momente implizit innen. Wir können einerseits am Leben leben, festhalten und aufleben. Unser Leben ist im Zusammenhang von verschiedenen positiven und negativen Reaktionen im Hier und Jetzt. Dafür hat man eine Dankbarkeit, buddhistisch gesagt, dank der verschiedenen Zusammenhänge der Relationen sind wir im Hier und Jetzt im Frieden befindlich. Und da können wir festhalten, uns festhalten an diesem gegebenen Sein, Leben, auflebende Leben, Leben. Und dann fest begreifen, was unser lebendiges Leben als auflebendes Leben bedeutet. Festgreifen, sich festhalten daran, das ist wichtig, aber zugleich dürfen wir uns sofort das Gegenteilige tun, nämlich sich loslösen lassen hiervon. Dies kommt nicht bei Heidegger, nirgends, auch im Spätwerk. Also bei Dogen und in der philosophischen Denkweise ist dieses Festhalten und sich loslösen lassen eine Gegensatzpaar. Festhalten, am Leben leben und dann sich loslassen, sich loslösen lassen hiervon. Also frei werden von der Festhaltung. frei werden, also loslassen. Loslassen. So, das ist in zen-buddhistischer Terminologie Haju und Hoyo. Das ist die englische Juju, ja? Haju und Hoyo. Festgreifen und loslassen lernen. So, dann ist dieses Leben nicht bloß Leben, Leben. Und wenn wir jetzt tot, bloß nicht, einfach negativ, nihilistisch, uns am sterbenden Faktor festhalten, das ist wieder unfrei. Sterben, sterben, dass das ganze Leben eine bevorstehende Möglichkeit zum Tode sei, dass wir unser Leben schlicht und einfach zum Tode da wären, dann ist es wieder falsch, dass dieses Leben einfach sterben, sterben sei. Ist beide falsch, dass unser Leben einfach zum Leben, Leben zu genießen ist. Dass unser Leben einfach zum Sterben, Sterben da ist. Beide falsch. Sondern eine Zusammenhang von Sterben-Leben oder Leben-Sterben. Dass wir uns einmal an diesem Seinsmoment des Lebens halten und dass wir uns davon loslassen lernen. Beide hängen zusammen. Und erst wenn wir ja, diesen Grundsatz, Haju Hoyo, sich festhalten und sich loslassen davon, sowohl vom Leben leben, als auch von Sterben sterben. Beide mit unserem Atemzug tief, gründlich erfassen. Dann kommen wir zum Nirvana im Hier und Jetzt. Wobei unser Geist frei geworden ist von den beiden Extremen, von dem bloßen Leben, Leben, von einem materialistischen Reichtum oder nur einem Genuss, fleischlicher oder materiellen Genuss oder epikuräer Haltung. Davon sind wir frei. Und auf der anderen Seite sind wir ebenso frei von den bloß nihilistischen Vorstellungen, dass das ganze Leben bloß zum Ende da, bloß zum Tode da. Die Zeit strömt und geht immer ins Nichte. Das ist falsch, das ist falsch. Dann hängen wir uns zu sehr von dem Sterben, Sterben. Stimmt nicht. Das Leben ist nicht von dem bloß von einer Seite, von Seinsmoment oder bloß von einer Seite von Todesmoment dominiert, sondern immer von dem Zusammensetzen von den beiden. So darf man denken. Also wenn wir von den beiden Extremen uns befreit haben, uns gelöst haben, dann kommt man zum Nirvana. So sagt Dogen. Dann ist klar, ne? diese letztendliche semiotische Schrittsetzung zum Umgang vom Leben Todverhältnis bei Heidegger und Dogen wirklich klar unterschiedlich geworden ist. Also bei Heidegger ist ja so, da hat er gesagt, unser Dasein ist ein bevorstehendes Dasein zum Tode und mit dieser Entschlossenheit. Wir haben in der Vorstellung immer eine Möglichkeit zum Tode, das erregt eine Angst, aber wir stellen uns fest, unser Dasein ist ein noch nicht. Es hat immer eine Möglichkeit in der Vorstellung mit impliziert, Möglichkeit des Ende des Daseins mit impliziert, aber wir sind noch nicht Tode. Dann ist unser Dasein gestützt von dem Seinsgrund eine einmalige ganz feste Möglichkeit, eine Freiheit zum Tode. Da hat sich Heidegger sehr dominant auf den Seinsgrund gestützt. Also Angst kann man überwinden in der Entschlossenheit, dass unser Dasein eine Freiheit zum Tode sei. Ein bisschen pathetisch, ja? Also, wobei Heidegger stets auf das Sein, Sein, Sein letzten Endes auch auf dem Seinsgrund stützen konnte, aufgrund seiner Phänomenologie und der christlichen Tradition oder der okzidentalen Philosophie-Tradition. Angst gibt es, aber in der Vorstellung. Und diesen Angst kann man überwinden, und zwar durch diese Entschlossenheit des Daseins zum Tode, Freiheit zum Tode. Ja, und diese Betonung des Daseins kommt bei Dogen niemals vor, sondern von der ganz anderen Voraussetzung geht er aus. Leben und Sterben gehören zusammen, sobald wir auf die Welt kommen. Und bis hin zum Ende. Und das Todesphänomen oder Sterben ist kein Jenseits. Und Dogen hat ganz eindeutig dem Laien gesagt, falsch ist die Vorstellung, dass unser Leben ein linear endliches Wesen ist und dann am Ende hiervon öffnet sich das Todesphänomen. Das ist ganz falsch, sagt Dogen. Falsch, irrig und irrtümlich. Nein, im Gegenteil, Tod ist geschehen, immer wieder. Nicht in der Vorstellung. Nicht in der Vorstellung der bevorstehenden Möglichkeit. Nein. Das ist eine klar, so präzise Unterscheidung von Heidegger und Dogen. Also davon aus kommt eine ganz andere Semiotik mit der Umgangsweise vom Tode. Und was davon geschieht, ne? Das mache ich wieder ganz präzise. So, wenn wir jetzt bloß bei der Aufstellung, ne? Aufzählung von Unterschiede Dogen-Heidegger beenden, dann ist ja nichts los. Ne? Wir müssen natürlich die beiden Differenzen erkennen und dann wieder das Problem aufstellen. Trotz dieser unterschiedlichen Vorstellungen oder unterschiedlichen Umgangsweise vom Leben und Tod, ja, ist das Phänomen vom Tod, Phänomen des Lebens bei uns vor Augen ganz aktuell. Was für eine neue Erregung, Anregung kann man von Seiten des Dogen für Heidegger-Kenner nehmen? Das ist klar, ne? Dass dieses Phänomen des Todes keine Vorstellung ist, sondern ein stetiges Geschehen ist, sodass unser leibhaftes Dasein stets diese Möglichkeit zum Tode, nicht bloß als Möglichkeit, sondern als eine Realität mit implizieren können in unserem Dasein, dass unser Leben ständig unterwegs ist, indem unser Leben von Minute zu Minute stirbt. Also die Zelle stirbt. Ja? Alte Zelle gingen weg, abgespeichert. In einer Woche haben wir eine ganz neue Kombination. Dann ist das Gesagte keine abergläubische, irreale, irrationale Aussage. Wenn wir denken, dass unser Leben stets eine Möglichkeit, nicht Möglichkeit, sondern ein stetiges Geschehen zum Tode mit implizieren, davon aus können unsere Denk- und Handlungsvorgangsweise zum anderen und zum Leben sterben wirklich umgewendet, umorientiert werden können. Dass wir dieses Leben als eine Gemeinsamkeit zum Tode schätzen zu lernen. Nicht nur ganz positiv und zum Teil pathetisch. Ja? Eine Freiheit zum Tode. Dann ist das Daseins oder Seinsmomente sehr stark im Vordergrund. Nein, Dogen würde nicht so sagen. Nein, wenn man pathetisch dazu geneigt ist, dann darf man sich davon auch loslassen lernen. Unser Leben impliziert ständig einen Moment zum Tode, ein Moment zum Tode. So, damit öffnet diese Komparatistik eine erweiterte Ebene zum Weiterdenken und Reflektieren zum Phänomen vom Leben und Tod. Ja,
bitte. Würde mich aber noch kurz interessieren, was der Buddhist vom Heiligen werden kann.
Ja, dann in welcher Ebene der Buddhist die Rede ist, Also wenn man so sagt, dann kann man Folgendes sagen. Bei Heidegger ist das erste Interesse eine begriffliche Präzisierung des Phänomens, des seienden Dinge. Nicht? Und bei Buddhisten ist der Fokus immer eine ontisch leibhaftige Befindlichkeit des einzelnen Menschen und dessen Überwindung des eigenen Leidens. Ja? Sodass die Problemstellung bei Buddhisten so vom Anfang an, ja, auf Subjekt bezogen, auf Einzelne bezogen ist, auf Erfahrung betonend ist, ja, währenddessen eine allgemeine Theoretisierung, allgemeine Beschreibung der gegebenen Phänomene, eine Deskription, phänomenologische Deskription, bei einzelnen buddhistisch denkenden Denkern vielleicht außer Acht gelassen worden ist. Ich habe in meiner Habilitation auch Deissitz kritisiert, dass Deissitz'sche Rede für Kenner der buddhistischen Erfahrung schon eine tatkräftige, ja, eine feste und bestimmte Lehre erörtert hat, während das vielleicht zu wenig analytisch genug, zu wenig präzise genug für Nichtkenner des Buddhismus oder Nichtkenner der buddhistischen Erfahrung. Dann kommt davon aus ein entgegengesetzter Effekt, dass Deissitz trotz aller Bemühungen zu möglichst verständlich machen, dass er die detaillierte Lehre vom Buddhismus möglichst verständlich machen wollte, das wird von den analytischen Denkern missbraucht. Ach, diese Deissitz'sche Lehre stützte sich nur auf der Sinnerfahrung. Wobei lauter einzelne private Empirie zum Mittelpunkt des Themas gekommen sei, während eine Allgemeinheit der Phänomene dieser Versenkung oder Erfahrung zu wenig präzise erörtert worden ist. Also ich habe mich bemüht, wenn ich ja so etwas rede über Dogen, da habe ich ja den original-dogenschen Kontext sehr weit, ja, überschritten, sondern das Begriffliche von Dogen darf man klar, logisch, zur philosophischen Sprache wiedergeben. Dass man nicht nur, bei Dogen ist ja so, dass er basierend auf seiner allgemeinen, umfassenden Erfahrung das Ziel des Buddhismus durch die seinerzeitigen Terminologie, seinerzeitigen Sprache erörtert hat. Daher ist seine Sprache ureigen, aber davon aus darf man philosophieren. Und das Philosophieren heißt, dass die Problematik, die von Dogen hinterlassen wurde, für eine allgemein philosophische Thematik neu dargelegt, umformuliert und überall präzisiert werden. Das habe ich heute gemacht. Ja. So, ich habe sehr weit die Zeit überzogen, aber es ist für heute genug. Ja. Näheres am Nachmittag in der Diskussion. In der nächsten Woche fällt meine Vorlesung weg wegen des Pfingstfeiertags. Ja. Dann in 2 Wochen sehen wir uns.